Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Der Abend hier im Deutschlandfunk weiter mit Astrid Ravola, Mikrofon und der Diskussion um die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga. Ob der Spielbetrieb ab Mitte oder Ende Mai wieder aufgenommen werden kann, das entscheidet sich wohl auch am 6. Mai. Kommenden Mittwoch berät Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der nächsten Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, ob ein weiterer größerer Öffnungsschritt angesichts der Corona-Beschränkungen möglich ist. Grundsätzlich haben das Bundesarbeitsministerium und auch die Sportministerkonferenz der Fortsetzung der Bundesliga auf der Grundlage des DFL-Sicherheits- und Hygienekonzeptes zugestimmt, damit also eine weitere wichtige Voraussetzung für die angedachten Spiele ohne Zuschauer geschaffen. Dazu spreche ich gleich mit der Vorsitzenden der Sportministerkonferenz, der Bremer Senatorin Anja Stahmann. Außerdem hinterfragen wir, ob die Sorge, dass Fanansammlungen die Geisterspiele begleiten könnten, berechtigt ist oder nicht. Und wir sprechen mit dem Geschäftsführer der Frankfurter Basketballer über die Vor- und Nachteile der Entscheidung, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Die Fußball-Bundesliga könnte frühestens ab dem 16. Mai Spiele austragen. Die Profispieler werden bereits in Vorbereitung darauf regelmäßig auf Corona getestet. Und da gab es bereits schlechte Nachrichten beim 1. FC Köln. 3 Tests sind positiv ausgefallen. Die 2 Spieler und der Physiotherapeut sind aktuell in Quarantäne. Der Rest der Mannschaft trainiert separat weiter. Der Teamarzt des Deutschen Fußballbundes, Tim Meyer, hält diese Entscheidung des Gesundheitsamtes für nachvollziehbar.
Die Spieler des 1. FC Köln haben behördliche Vorgaben gehabt für Abstand im Training. Dieser Abstand hat ja den Zweck, eine Infektion zu vermeiden. In dem Moment, wo also den behördlichen Vorgaben gefolgt wird, spricht das ganz stark dafür, dass es keine hochgradig infektionsgefährdeten Kontakte sind. Und in dem Moment kann ich die Entscheidung des Kölner Gesundheitsamts voll nachvollziehen.
So also der aktuelle Stand in dieser Vorbereitungsphase der Bundesliga vor der eventuellen Saisonfortsetzung. Ungeachtet dessen gibt es seit Mitte April eine weitere Diskussion rund um geplante Spiele ohne Zuschauer. Es geht darum, dass sich Fans im Umfeld der Geisterspiele möglicherweise vor den Stadien versammeln könnten. Für diese Fantreffen gibt es allerdings keinerlei Hinweise, berichtet Thorsten Poppe.
Das Verhalten der Fans wird sicherlich eine entscheidende Rolle spielen, ob die Saison zu Ende gespielt werden kann oder nicht. So hat es die Sportministerkonferenz der Deutschen Fußballliga DFL in den Block diktiert, kurz bevor die Liga ihr Schutz- und Hygienekonzept für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs präsentiert hat. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert musste dann bei der Vorstellung des Konzepts den Ball direkt aufnehmen und hat auf die drohenden Konsequenzen hingewiesen.
Wenn wir wieder spielen, dann ist ganz klar ein Argument, dass es nicht zu Zuschaueransammlungen am Stadion kommen darf. Wer das also bewusst in Kauf nimmt, nimmt auch in Kauf, dass das Spiel nicht stattfindet. Wenn wir allerdings im Spielbetrieb sein sollten, dann wäre das ein Problem. Dann wird man sich damit befassen müssen, ob das wie ein abgebrochenes Spiel zu betrachten ist. Und das wird dann eben 2-0 für den Gegner gewertet. Aber ich glaube, in einer solchen Phase, damit zu drohen, Spiele abzubrechen, weiß ich nicht, ob das das richtige Mittel der Wahl ist. Aber für den Moment sind die Clubs gefordert, mit ihren jeweiligen Fanszenen vor Ort in den Dialog zu gehen.
Dass Politik und DFL Fanansammlungen befürchten, hat wohl folgenden Grund. Die aktiven Fanszenen lehnen mehrheitlich Geisterspiele ab. Allerdings haben Faninitiativen wie Unsere Kurve, Profans oder auch die Fanszenen Deutschlands in ihren öffentlichen Statements niemals Proteste dagegen angekündigt. Dennoch bekam die Diskussion um mutmaßliche Fanansammlungen Rückenwind durch die Gewerkschaft der Polizei. Die äußerte ebenfalls ihre Bedenken. Der stellvertretende Vorsitzende der GdP, Jörg Radek, warnte am vergangenen Wochenende in der FAZ vor Fanansammlungen rund ums Stadion, die verheerend und unverantwortlich wären. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks differenziert er seine Aussagen.
Wir haben als Gewerkschaft Polizei keine Warnung ausgesprochen, sondern wir haben einen Appell an die Vernunft der Fans gerichtet, weil Geisterspiele könnten Ansammlung an den Stadien provozieren.
Auch NRW-Innenminister Herbert Reul erklärte, dass die Polizei Raumschutzkonzepte entwickeln werde. Dabei werde man sich nicht nur auf die An- und Abreisewege konzentrieren. Man beobachte, ob Fans sich vor dem Stadion treffen wollen und möglicherweise auch in den Innenstädten. Deswegen sahen sich sogar Bundesliga-Chefs dazu genötigt, Brisanz aus dieser Diskussion zu nehmen. So äußerte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke beim Fernsehsender Sky sein Unverständnis über die Diskussion.
Ich kenne keine einzige Fangruppierung, die bisher gesagt hat, dass sie dann für Aufläufe vom Stadion sorgen wird. Das sind einfach Dinge, die jetzt in den Raum gestellt werden und noch nicht ein einziges Mal ist es passiert. Wir sollten dieses Thema, wenn überhaupt, mal diskutieren, wenn es so etwas gegeben hätte. Aber den Fußball jetzt schon unter Generalverdacht zu stellen, das ist auch nicht in Ordnung.
Das Verhalten vieler Fan- und Ultragruppierungen lasse keine Rückschlüsse auf solche Fantreffen zu. Darauf verweist Sophia Gerschel von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Die BAG ist ein Zusammenschluss der Fußballfanprojekte hierzulande, die sozialpädagogische Arbeit mit jugendlichen und heranwachsenden Fußballfans leistet. Fanprojekte gibt es in fast allen Städten, in denen Fußballvereine mit einer relevanten jugendlichen Fanszene anzutreffen sind. Sie agieren unabhängig von Vereinen oder Verbänden. Gerschel weist auf die vielen sozialen Aufgaben hin, die die aktiven Fanszenen seit Ausbruch der Corona-Pandemie freiwillig übernommen haben, zum Beispiel als Einkaufshelfer. Die Soziologin stellt fest:
Hier werden Szenarien konstruiert, die man überhaupt nicht sicher sagen kann. Und es werden Menschen zu einem Problem gemacht, die überhaupt kein Problem sind und gerade auch in den letzten Wochen deutlich gezeigt haben, wie sehr verantwortungsbewusst sie sind, wie sehr sie sich mit dem beschäftigen, was die ganze Gesellschaft gerade beschäftigt und wie sehr sie unterstützend sind. Deswegen sind für uns diese Szenarien mehr als fragwürdig und auch der Zeitpunkt, dass man sich jetzt damit beschäftigt, wer welche Gefahr ist, das sehen wir sehr kritisch.
Darauf machen auch die Faninitiativen wie unsere Kurve aufmerksam. Jörg Radek von der Gewerkschaft der Polizei verweist allerdings in diesem Zusammenhang auf das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte Mitte März zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Dort ist es kurz vor dem Corona-Lockdown noch zu Fanansammlungen gekommen. Deshalb sieht er die Diskussion als berechtigt an.
Als Gewerkschaft Polizei wissen wir, dass Anfang März das Rhein-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln als Geisterspiel durchgeführt wurde und Gladbacher Fans ihre Mannschaft im Spalier und unter Benutzung von Pyrotechnik begrüßt haben. Das ist für uns Hinweis genug.
Allerdings hat die darauffolgende Kritik schon am nächsten Tag in der Europa League Wirkung gezeigt. Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel ist ohne Fanversammlung vor dem Stadion abgelaufen. Die Eintracht besitzt dabei eine der stärksten aktiven Fanszenen. Und man darf auch davon ausgehen, dass nach dem Lockdown die Sensibilität im Umgang mit Corona weit ausgeprägter ist als davor. Die Diskussion um mutmaßliche Fanansammlungen vor den Stadien hilft niemandem. Sophia Gerschel von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte sieht deshalb Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Polizei und Fans.
Das wird das Verhältnis zwischen Polizei und Fans, was sowieso schon nicht gut ist, sicherlich verbessern und wird auch die Kommunikation und den Dialog, der auf jeden Fall notwendig sein wird, unabhängig davon, was im Fußball entschieden wird, auch nicht wirklich weiterbringen.
Für Fanansammlungen im Umfeld von Bundesliga-Geisterspielen gibt es keinerlei Hinweise, soweit der Beitrag von Thorsten Poppe. Die Sportministerkonferenz, das klang in dem Beitrag gerade ja schon an, hat sich für eine Fortsetzung der Bundesliga ausgesprochen. Vorsitzende der Sportministerkonferenz ist die Bündnisgrüne Anja Stahmann, die Bremer Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport. Sie habe ich heute Mittag gefragt, wie kontrovers die Debatte geführt wurde, grünes Licht für eine Fortsetzung der Fußball-Bundesliga zu geben.
Ja, die Debatte ist sehr kontrovers miteinander geführt worden in Abwägung aller Argumente, die auch in der Öffentlichkeit derzeit diskutiert werden. Und ich würde als Vorsitzende das Fazit ziehen, es ist leichter, einen Sack Flöhe zu hüten, als die Sportminister- und Ministerinnenkonferenz im Augenblick zu koordinieren. Aber es ist uns gelungen, uns auf ein Papier zu einigen.
Ja, Sie haben sich geeinigt und die Argumente einer Sonderbehandlung für Profifußballer, dass das nicht angemessen sei, wenn es keine Perspektive für Kinder oder den Breiten- und Amateursport gäbe, insbesondere seitens Ihrer SPD-Kollegen, sind tatsächlich überstimmt worden?
Als grüne Sportministerin habe ich ja auch nochmal eine besondere Rolle im Rahmen der SMK, aber wir haben eine ganz breite Debatte gehabt und ich sage, breit passt gut zum Thema Breitensport. Bremen ist ja vorangeschritten und hat gesagt, das, was im öffentlichen Raum gilt, muss auch auf Sportflächen gelten, weil wir ja Situationen haben, dass die Menschen sich bewegen wollen. Der Sport steht ja faktisch still. Also wir haben eine Debatte angestoßen über das Thema, wann beginnen wir mit Lockerungen im Breitensport? Und da hoffen wir auch auf eine gemeinsame Linie des Bundes, eben mit regionalen Ausgestaltungen. Aber dann sind wir bei der Debatte natürlich beim Thema Profisport gelandet. Die Eishockeyliga, die Handballliga haben ihre Saison beendet, aber Basketball und der Fußball, die drängen natürlich darauf, die Saison zu Ende zu spielen. Und wir haben die Situation, dort reden wir über Vereine, aber wir reden eben auch über Vereine als Wirtschaftsunternehmen. Und das macht die ganze Problematik auch nochmal deutlich. Man muss unheimlich viel erklären, weil in der Öffentlichkeit sagen die Leute zu Recht, warum ein Geisterspiel und noch kein Gottesdienst? Warum sind die Spielplätze zu, aber die Millionäre dürfen Fußball spielen? Und das ist eine Debatte, die man auch öffentlich miteinander führen muss.
Wirtschaftlich sind in der Tat viele in bedrohlicher Lage. Die Vielzahl der Arbeitsplätze allerdings kommt ja gerade im Fußball durch die Zuschauerbedürfnisse zustande, die es aber bei Geisterspielen gar nicht gibt.
Ja, also Fußball ohne Fans, so auch ein Argument auf der SMK, ist schwer vorstellbar. Die Liga hat deutlich gemacht, dass es darum geht, dass sie ein Produkt herstellen, nämlich das Produkt Fußball. Sie haben verschiedene Verträge mit Sponsoren, auch mit den Sportrechteanbietern. Und unterm Strich würde ich sagen, die Abhängigkeit des Fußballs, die Abhängigkeit der Liga ist in Deutschland zu hoch. Man denkt ja, dort wird sehr viel Geld verdient und man könnte diese Zeit auch leichter überbrücken, gerade da, wo sehr viel Geld fließt. Und gerade der Fußball ist da schon ziemlich laut am Jammern und sagt, kleinere Vereine kommen in eine Schieflage.
Was aber, wenn nun der Fußball eine Sonderregelung bekommt, werden dann nicht auch andere Partikularinteressen geltend gemacht? Also Kritiker empfinden dies ja gerade als einen Dammbruch in der Argumentationsführung.
Ja, also auch diese Debatte ist kontrovers geführt worden. Dass man gesagt hat, also wenn man dem Profifußball das erlaubt, warum erlaubt man das nicht eben auch Gastronomen oder auch anderen Firmen wieder in der Realität durchzustarten? Ich glaube, es ist ein großer Abwägungsprozess und der kann auch nur gelingen in der Runde der MPK, der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammen mit der Kanzlerin. Wir brauchen eine Verständigung über, wie ist der Weg jetzt zurück nach einer Zeit der rigorosen Beschränkungen, welche Bereiche können geöffnet werden. Wir diskutieren gerade über Spielplätze, werden Besuchsverbote in Altenheim gelockert, aber der Sport spielt eben auch eine wichtige Rolle in Deutschland und das muss einbezogen werden. Der Breitensport ist wichtig, damit Leute im psychischen Gleichgewicht auch bleiben. Also Bewegung tut einfach auch gut, gerade wenn Menschen sich nicht so viel begegnen können. Und ich glaube, die Debatte um den Profisport ist davon ein bisschen abzulösen. Da geht es wirklich darum, dass da Verträge sind, Geld verdient werden muss oder Geld verdient werden soll. Und darüber muss man eben auch kritisch sprechen. Was kann man da möglich machen, verantwortlich und was nicht?
Nun sind beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln gleich zwei Spieler und ein Physiotherapeut positiv getestet worden auf Corona. Die sind nun in Quarantäne, während der Rest der Mannschaft weiter trainiert. Sehen Sie diese Entwicklung mit Sorge?
Das war auch ein Thema, das Horst Seehofer als Bundesminister ganz klar angesprochen hat. Es muss der Liga klar sein, dass wenn Spieler positiv auf Covid-19 getestet werden, dass die örtlichen Gesundheitsämter das das ist die Stelle, die das dann beurteilen muss, müssen einzelne Teile der Mannschaft in Quarantäne oder muss das gesamte Team samt Betreuungsteam in die Quarantäne. Und wenn das der Fall ist, dann hieße das dann auch der Ausschluss vom Wettbewerb in der Bundesliga. Also es ist hochrisikobehaftet, würde ich das so benennen wollen. Und wir haben auch gesagt, auch die Zahl der Tests darf niemals in Konkurrenz stehen zu den benötigten Tests im Gesundheitswesen, dort, wo mit Menschen und für Menschen gearbeitet wird. Die Testkapazitäten in Deutschland sind jetzt hochgefahren worden. Es wird sich noch darüber gestritten, wer zahlt es. In der Liga ist geklärt, dass der Fußball es zahlt, diese ganze Testreihe mit über 20.000 Tests, die dort ja benannt wurden von der DFL. Und das ist wirklich eine Sache mit Risiken und Nebenwirkungen, wenn man Geisterspiele stattfinden lassen will. Wir haben gesagt, es wäre vorstellbar, es muss aber über die Rahmenbedingungen klar miteinander gesprochen werden.
Zu den Rahmenbedingungen gehört natürlich auch, dass nur noch ein Drittel der deutschen Bevölkerung möchte, dass die Liga den Spielbetrieb im Mai aufnimmt. So hat eine aktuelle Umfrage bei Infratest DIMAP ergeben. Knapp die Hälfte ist dagegen. Der Zuspruch war Anfang April noch größer, nimmt also weiter ab. Wird so eine Entwicklung genauso wie die positiven Kölner Tests Einfluss nehmen oder mit berücksichtigt am kommenden Mittwoch bei der Entscheidung?
Wir sind auch in die Diskussion eingestiegen mit den Worten von mir als SMK-Vorsitzende, dass ich mir wünschen würde, die Bundesliga würde die Saison beenden und einen Meister dann ausrufen. Die Vereine würden dann, die hinten am Ende der Tabelle sind, würden nicht absteigen und man würde es ebenso handhaben wie in anderen Sportarten wie Eishockey. Die Debatte ist dann aber auch noch weitergelaufen. Ich halte es aber nach wie vor problematisch, dass Großveranstaltungen eben in Deutschland untersagt sind bis zum 31. August. Daraus ergibt sich ein riesiges Vermittlungsproblem, nicht nur für den Sport, sondern insgesamt in der gesamten Debatte, die auch die Bundeskanzlerin zu führen hat. Ich habe eine Menge an Zuschriften bekommen von Bürgern, die sagen, sie können das nicht verstehen, dass die Bundesliga durchstarten will und nicht die Füße stillhalten kann, dass man wirtschaftlich nicht in der Lage ist, den Spielbetrieb ruhen zu lassen. Also da gibt es eine Vielzahl an Unverständnis und also einen ganz lauten Chor an Fragen. Und die muss die Bundesliga auch beantworten. Das Hygienekonzept der DFL ist ambitioniert, aber auch wirklich ein Konzept, mit dem man arbeiten kann. Da hat man sich nicht versucht durchzuschummeln, aber Wenn es Geisterspiele gibt, fordert die SMK höchstmögliche Transparenz und auch die Verringerung in der Perspektive in eine Abhängigkeit von Sportrechten und Sponsoren. Das muss sich aus meiner Sicht ändern.
Das hat der Fußball unter der Woche in Gestalt von DFL-Chef Seifert ja selbst schon in der FAZ auch angesprochen, dass es eine fehlende Akzeptanz und Bodenhaftung in der Gesellschaft gibt, dass der Fußball da deutlich verloren hat. Und Seifert selbst forderte einen Wertewandel im Profigeschäft. Er schlug eine Taskforce Zukunft Profifußball und eine Taskforce Sportmedizin vor. Wie sehen Sie diese selbstkritischen Signale?
Das finde ich absolut richtig und das freut mich auch. Die DFL muss auf die Menschen auch zugehen, muss sich kommunikationsbereit zeigen. Allein die Höhe der Spielergehälter ist nicht mehr vermittelbar in die Gesellschaft. Und auch da ist ja eine Diskussion gestartet, ob man sich eine Begrenzung von Spielergehältern vorstellen kann. Das ist im Augenblick natürlich nicht nur ein Thema, was man national sich anschauen muss. Und klar, international werden ja noch viel höhere Ablösen verlangt oder auch Gehälter aufgerufen. Also da ist etwas in eine absolute Schieflage gekommen. Der Sport steht gar nicht mehr so im Fokus. Man hat das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, man sieht es, da geht es verstärkt um wirtschaftliche Interessen, da geht es auch um Sportwetten. Auch das wird natürlich kritisch gesehen. Da hängt eine ganze Industrie dran. Und die Frage ist, findet man den Weg zurück in Richtung Sport und sportliche Ausrichtung?
Sie haben gerade das Thema Gehaltsobergrenzen bei Spieler- und Beratergehältern, aber auch bei Transfersummen angesprochen. Auf internationaler Ebene würde gegen solche Salary Caps EU-Recht verstoßen. Ja. Muss es denn dann nicht auch politische Möglichkeiten geben, den Sport, den Fußball da zu unterstützen, eben dagegen vorzugehen?
Also ich wünsche mir auch, ich sag mal, in so eine Debatte darüber, welche Gehälter werden in Deutschland gezahlt für Profisportler und Sportlerinnen, da gehört für mich auch die bessere Bezahlung und hinein, wie werden Fußballspielerinnen bezahlt, die im Profibereich arbeiten. Also da hat Norwegen ja schon vorgemacht, dass es möglich ist, da auch mehr Gleichheit, eine größere Gleichheit herzustellen. Ich glaube, man muss die Debatte anstoßen von Deutschland aus. Man muss andere Länder finden, die sich vielleicht an unsere Seite stellen. Das ist in der Politik so. Man braucht immer eine Gruppe von Leuten, die langsam größer wird. Man muss Argumente sammeln. Und ich glaube, es kann sich so eine Haltung auch durchsetzen. Bloß man muss es wirklich sehr deutlich und auch sehr offen diskutieren. Und dazu gehört eben auch die Transparenz im Sport aus meiner Sicht.
Und die Bereitschaft in manchen Ländern hierzulande sind allerdings Begrenzungen von Beraterhonoraren ja schon Usus, aber eben nur in manchen, nicht in allen. Warum ist es da nicht möglich, eine Einheitlichkeit zu schaffen? Was steht denn im Wege?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich, ich glaube, gibt es Interessen, die diese Begrenzung nicht wollen. Also ich glaube, die Debatte muss von der DFL geführt werden. Die SMK kann das unterstützen. Wir haben das auch in unserer Diskussion schon angefangen. Die Fragen sind aufgeworfen. Aber ich glaube, von den Vereinen selbst muss diese Debatte geführt werden. Welche Preise ist man bereit zu zahlen? Und dass es da auch zu einer Beschränkung kommt. Aber wenn man die Summen hört, wie hoch Fernsehrechte gehandelt werden, das erinnert mich eher an Spekulationsblasen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das dem wirklichen Wert entspricht. Und das ist wirklich eine Debatte, die wir führen müssen.
Sagte hier im Deutschlandfunk die Vorsitzende der Sportministerkonferenz Anja Stahmann von Bündnis 90 Die Grünen. Mit der Bremer Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport habe ich das Interview heute Mittag aufgezeichnet. Die Weltmeisterinnen der amerikanischen Fußballnationalmannschaft übrigens sind vor einem kalifornischen Bundesgericht mit einer Klage auf Gleichstellung gescheitert. Katharina Wilhelm.
Männer verdienen im Profifußball in den USA mehr Geld als die Frauen und das wird wohl erst einmal so bleiben. Die Frauenfußballnationalmannschaft hatte ihren eigenen Verband im Frühjahr vergangenen Jahres wegen Diskriminierung verklagt. Dabei war es neben der ungleichen Bezahlung auch um Vorteile für die männlichen Fußballer bei Reisenspielen und im Training gegangen. Diese Punkte sollen im kommenden Monat verhandelt werden. Die Zeitung New York Times zitierte eine Sprecherin der Spielerinnen, die sagte, die Frauen würden die Entscheidung anfechten wollen. Die Fußballerinnen sind in den USA erfolgreicher als ihre männlichen Kollegen. Die Frauen haben für die USA bislang viermal die Weltmeisterschaft geholt, zuletzt im vergangenen Jahr.
Die Basketball-Bundesliga hat sich letzte Woche in zwei Lager geteilt. Auf der einen Seite 7 Vereine, die aus unterschiedlichen Gründen die unterbrochene Saison nicht mehr zu Ende spielen wollen. Auf der anderen Seite 10 Clubs, die in einem neuen Turnier-Krisenmodus innerhalb von 3 Wochen einen Meister ausspielen. Wenn denn die Bundesregierung auch hierfür grünes Licht gibt. Voraussetzung ist ebenfalls wie beim Fußball ein besonderes Hygienekonzept, das dem der DFL ähnlich ist. Hier aber sollen an einem Standort 10 Mannschaften in 2 Fünfergruppen und anschließenden K.O.-Spielen an. Treten. Während der kompletten Zeit sind alle Beteiligten in einem Quarantänehotel untergebracht, so der Plan jedenfalls. Mit dabei würden auch die Basketballer aus Frankfurt spielen und den Geschäftsführer der Skyliners, Günnar Wulpke, habe ich heute Nachmittag gefragt, warum er mit seinem Team für diese besondere Art der Saisonfortsetzung war.
Das sind kurzfristige Nöte und das sind strategische langfristige Überlegungen. Kurzfristig ist es so, dass wir 7 Heimspiele noch gehabt hätten in dieser Saison, die wir nicht mehr machen können. Dadurch haben wir erhebliche Einnahmeausfälle, die wir schon budgetiert und natürlich auch ausgegeben hatten, das Geld, nämlich für Spielerverpflichtungen während und vor der Saison. Das heißt, zum einen droht bei uns ein 6, im Extremfall sogar 7-stelliger Verlust für das laufende Geschäftsjahr. Und für die Zukunft gilt, dass wir davon ausgehen können, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass wir im September und Oktober, wenn die Saison bei uns wieder losgeht, definitiv noch nicht vor Zuschauern spielen dürfen. Das bedeutet, dass mindestens mal ein Drittel im Schnitt der Einnahmen, die ein Profisportclub hat, wegbrechen. Und wenn wir dann gar keine Wohnzimmerspiele machen dürfen, dann bricht auch noch der Rest weg, nämlich die Sponsoren und die TV-Einnahmen, was zur Folge hätte, dass zu einem Ausmerzen des Profisporttums außerhalb des Fußballs kommen würde, was wiederum zur Folge hat, dass alles das, was bei uns hinten dran hängt, wir spielen jede Woche mit über 3.500 Kindern Basketball, wir haben fest eingestellte Trainer dafür und Ähnliches. Alle diese über Jahre aufgebauten Strukturen, die würden zerstört werden. Und das heißt, wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir versuchen, zumindest mal Corona zu überstehen und ohne dabei wirklich ans Eingemachte zu gehen und die Knochen zu zersägen und dann hinterher noch zu humpeln, wenn man überhaupt noch überlebt hat.
Hat es seitens der Sponsoren, die Sie vorhin angesprochen haben, beispielsweise auch Druck gegeben, genau in diese Richtung sich zu entscheiden?
Nein, das hat überhaupt keinen Druck gegeben, zumal unsere Sponsoren und die Ligasponsoren ja von Anfang an gesehen haben, wie wir uns positioniert haben als Liga. Wir haben ja, also wir als Frankfurt haben quasi 2 Tage nach dem Feststand, dass der Spielbetrieb wahrscheinlich nicht fortgesetzt werden könnte. Schon an dem Sonntag haben wir, ich glaube am 8. oder 9., was auch immer das gewesen ist, März, haben wir eine E-Mail an alle Liga-Clubs geschrieben und haben gesagt, auf keinen Fall aufhören, wir müssen vertagen, wir müssen Zeit gewinnen, wir müssen gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und haben von Anfang an als Club das natürlich auch sehr offen mit allen unseren Partnern, mit unseren Ticketinhabern, mit unseren Einzelticket- und Dauerkarteninhabern, aber natürlich auch mit unseren Sponsoren und so kommuniziert, wie da unsere Position ist. Also Druck hat es da gar nicht gegeben, aber die freuen sich natürlich alle, dass wir versuchen, das aufrecht zu erhalten und weiterzuspielen.
Gegen eine Fortsetzung sprachen aber auch sportliche Gründe und ethische. Was ist denn so eine Meisterschaft am Ende wert, zumal wenn es auch für viele derzeit deutlich Wichtigeres gibt als ein Basketballspiel?
Also da sind ja 3 Fragen drin. Das erste war ethische Gründe. Die ethischen Gründe, die verstehe ich nicht, außer wenn man von ethischen Gründen davon ausgegangen ist, es gibt nicht genug Tests, die woanders eingesetzt werden müssen. Das ist einfach Humbug, das stimmt nicht. Wer das erzählt, erzählt nicht die Wahrheit und das erzählt jetzt auch keiner mehr. Das zweite war gewesen sportliche Gründe. Ja, also ich bin mir sicher, dass wir einen absolut würdigen deutschen Meister haben werden. Bayern München ist Erster gewesen jetzt in der laufenden Saison und war relativ dominierend in der Meisterschaft. Bayern München hat die Spieler fast alle zusammengehalten, also wird mit einer fast kompletten Mannschaft antreten in diesen 10er-Playoffs. Und das bedeutet, wenn Bayern München Meister wird, dann sind sie sowieso würdiger Meister. Und sollte irgendeiner in der Lage sein, Bayern München zu schlagen, die alles zusammengehalten haben, ja, sportlich, der ist auch würdiger deutscher Meister. Zweitens finde ich es richtig, dass wir als Basketball-Bundesliga entschieden haben, dass wir es den Teams freistellen, ob sie antreten, weil das eine wirtschaftlich sehr hohe Belastung ist.
Warum haben 7 Teams das abgelehnt, weiterzumachen?
Ja, genau. Jeder hat eine Einzelmotivation. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber Fakt ist, was allen gemeinsam ist, die weiterspielen und die aufhören. Dadurch, dass wir natürlich die Spieler und auch viele Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen werden für diesen Zeitraum, kostet das jeden einen hohen 6-stelligen Betrag zusätzlich zu dem, was wir dieses Jahr ohnehin verlieren. Das heißt, das ist ein Investment in die Zukunft. Das ist natürlich auch ein wirtschaftliches Risiko. Ja, also jetzt nochmal einen 6-stelligen Betrag obendrauf zu sockeln, dadurch, dass man die Kurzarbeit beendet, dadurch, dass man die Spieler einfliegt. Diese ganze Veranstaltung wird bestimmt 1 Million Euro kosten mit Hotelkosten, Tests und weiß der Teufel was. Also das ist ein ziemlich großer Aufwand, den wir da insgesamt betreiben. Und da es im Moment einfach nur um eins geht, wirtschaftlich zu überleben und zu versuchen, die Sportstandorte zu erhalten, auch in ihrer gesellschaftlichen Funktion, die wir wahrnehmen, kann man die Leute nicht zwingen, wenn sie glauben, dass es wirtschaftlich dann quasi den Bankrott bedeuten würde, zu spielen.
Das klingt nach sehr viel Belastung, Herausforderung, nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch persönlich für die Spieler. Und auf der anderen Seite liegt für mich der Imagegewinn, der jetzt angeführt wird, den sie sich erhoffen, wenn sie die Sportbühne alleine neben dem Fußball nutzen können, der aber überhaupt noch gar nicht zu beziffern ist. Sind Sie sicher, dass das aufgehen wird, diese Rechnung?
Das wäre ein schöner Zusatznutzen. Ja, aber das wäre ein Nice-to-have, nicht ein Must-to-have. Must-to-have ist, dass wir das Überleben sicherstellen und rausfinden, ob wir solche Wohnzimmerspiele ohne Zuschauer, ob wir das machen können, ob wir das handeln können, weil wir werden sonst, wenn wir das nächstes Jahr nicht machen dürfen in der nächsten Saison, dann haben wir genau 0 Euro Einnahme. Null. Nichts. Das bedeutet den sicheren Tod aller Sportteams und nicht nur im Basketball. Auch im Handball, auch im Volleyball, auch im Fußball. Für ganz viele Teams. Wenn wir da einen Zusatzfokus bekommen und wenn da mehr Leute sich das anschauen, dann ist das toll, da freue ich mich drüber. Ja, aber das ist nicht der Grund, warum wir das machen, sondern der Grund ist wirklich die felsenfeste Überzeugung, wir müssen neue Wege finden, wie wir in Corona, mit Corona und vielleicht auch mit einem neuen Coronavirus, der dann in 10 Jahren wiederkommt, ja, oder wann auch immer, das wird nicht der letzte Virus sein, der die Welt lahmlegt und Bakterien können das auch machen. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, ob es Alternativen gibt, unter denen es sich wirklich lohnt, zu versuchen, das Ganze aufrechtzuerhalten.
Was sagen denn die Fans zu ihren Plänen und auch die zahlreichen Jugendteams, die ja auch gerne wieder spielen würden?
Ja, also ich sag mal, das ist die nächste Frage, die wir uns stellen. Ja, also die Fans freuen sich natürlich, weil sie wenigstens etwas Basketball haben und weil natürlich auch jeder versteht, dass das für das Überleben notwendig ist, was wir jetzt hier machen, damit wir überhaupt eine Chance haben. Also jedenfalls unter der Erwartungshaltung, die wir jetzt haben. Ja, wir glauben nicht, dass bis September ein Impfstoff gefunden ist oder wir können jedenfalls nicht davon ausgehen, dass der und unser Überleben darauf aufbauen, dass ein Impfstoff bis September gefunden ist und Deutschland durchgeimpft ist und Herdenimmunität hat. Das Gegenteil ist der Fall. So, das bedeutet, dass die Leute, die ein bisschen weiter denken, dass die sich alle riesig darüber freuen, dass wir das machen. Und sie haben natürlich vollkommen recht mit den Jugendteams. Ja, das ist das, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Jede Woche machen wir in den Schulen der Rhein-Main-Region, in 140 Schul-AGs spielen wir wöchentlich mit 3.500 Kindern, spielen wir Basketball und andere Sportarten, machen Ernährungs- und Integrationsprogramm. Ja, also das ist ein gesellschaftliches Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ist Sport jetzt für immer in Kontaktform verboten, bis wir einen Impfstoff gefunden haben?
Am Montag wird jetzt entschieden, ob Frankfurt, Berlin oder München Gastgeber dieses Turniers sein wird, dieses Playoff-Turniers sein wird. Welche Chancen rechnen Sie sich für Frankfurt aus?
Also ich habe das Wort Bewerbung gehört und Chancen ausrechnen, das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Es geht nicht darum, dass man das in einem Standort macht und versucht, jetzt nach Frankfurt, München, Berlin oder sonst wohin zu holen, sondern für uns geht es darum, diese wirklich wichtigen Bedingungen zu erfüllen, dass wir dieses Projekt erfolgreich durchführen können. Ja, also es geht darum, eine sehr, sehr gute Koordination mit den Landes- und den städtischen Ordnungsämtern und den Gesundheitsämtern herzukriegen. Es geht darum, ein Hotel zu finden, das diese ganzen Bedingungen erfüllt. Den Ansteckungsgegner, den wir in diesem System haben werden, wird das Hotelpersonal sein. Also das ist die größte Gefahr, überhaupt sich anzustecken, weil alles andere ist extrem gut geregelt. Es geht darum, die Proben schnell und sicher durchführen zu können. Es geht darum, sicherzustellen, dass die Spieler da und die Leute in einem Hotel keinen Koller kriegen, wenn sie so lange da drin sind. Also mir ist es völlig egal, ob das in Frankfurt ist oder woanders. Ich möchte, dass wir da hingehen, wo der beste Ort ist, wo wir es am besten durchführen können. Weil davon, dass das erfolgreich ist und wir werden sehr beäugt werden und viele Leute werden auf uns gucken und auch mit ein bisschen Häme, wenn das schief geht, sich erfreuen, die nicht erkannt haben, dass es vielleicht auch für ihr eigenes Überleben extrem wichtig ist, dass man solche Projekte dann durchführen kann.
Gunnar Wölbke, der Geschäftsführer der Frankfurter Basketballer, war das hier im Interview zu den Problemen und Herausforderungen, die die beschlossene Fortsetzung der unterbrochenen Saison mit sich bringt. Noch steht der professionelle Wettkampfbetrieb im Sport ja still. Erste Lockerungen gibt es bisher nur im Freizeitsport. So ist zum Beispiel in einigen Bundesländern das Tennis- und Golfspielen wieder erlaubt. Die Galopper wollten aber wohl auch nicht mehr warten. Bis zuletzt hatte der Dachverband fest damit gerechnet, dass die ersten Pferde bereits an diesem Montag wieder zu einem offiziellen Geisterrennen in Dortmund gegeneinander antreten könnten. Matthias von Lieben berichtet.
Und da gehen die Boxen auch für das. Alles war vorbereitet für den Post-Corona auf Galopp, wie die Galopprennsport-Zeitschrift Sportwelt am Donnerstag berichtete.
8 Rennen, 83 Pferde und viele Top-Jockeys hatten sich für den Wiedereinstieg in die Saison an diesem Montag beim Dortmunder Rennbahnpräsidenten Andreas Tietke angemeldet.
Auch wenn ich die Chance deutlich unter 50% sehe, hoffe ich, dass wir noch in irgendeiner Form ein grünes Licht bekommen,
sagte Tietke dem Deutschlandfunk noch am Freitag. Und auch der Dachverband des Galopprennsports Deutscher Galopp hatte bis zuletzt gehofft, dass das Geisterrennen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden kann, noch bevor im Fußball wieder der Ball rollt. Nun wurde es abgesagt. Die aktualisierte Fassung der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen untersagt Sportveranstaltungen bis zum 10. Mai. Erst wenn ein Beschluss des Bundes vorliegt und in die Verordnung des Landes eingearbeitet wurde, teilte das zuständige nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerium diesem Sender bereits am Donnerstag mit, könnten wieder Galopprennen abgehalten werden. Wurde das dem Verband nicht kommuniziert? Oder warum hat man bis 2 Tage vor dem Renntag in Dortmund an den Planungen festgehalten? André Hahn, Obmann der Linken im Bundestagssportausschuss, war darüber schon vor der Absage sehr überrascht.
Um es mal so zu sagen, ich halte das für ganz schön sportlich und eigentlich zeitlich kaum realisierbar. Ich weiß auch nicht, warum gerade der Galopprennsport nun der erste Sport sein soll, der wettkampfmäßig wieder stattfindet. Und natürlich ist bekannt, dass Präsident Vesper aus seiner Zeit als Funktionär beim DOSB, beim Deutschen Olympischen Sportbund, natürlich sehr gute Netzwerke in die Politik hat. Aber das allein kann ja kein Grund sein.
War es auch nicht. Denn Verbandspräsident Michael Vesper, der nicht nur 11 Jahre lang Vorsitzender des DOSB war, sondern zuvor als Grünen-Politiker auch Sportminister und stellvertretender Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hatte sich mit seinen Verbandskollegen und Kolleginnen in den vergangenen Wochen mächtig ins Zeug gelegt. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Verband ein Konzept, mit dem Pferderennen in Corona-Zeiten ohne Zuschauer und mit organisatorisch stark begrenztem Rahmen durchgeführt werden könnten. Es sah unter anderem vor, Jockeys mit Mundschutz, Temperaturmessungen am Eingang, strenge Zugangsbeschränkungen und keine Siegerehrungen. Und natürlich 1,5 Meter Abstand halten. Das gilt auch für die Jockeys beim Aufsteigen und Absatteln.
Beim Galopprennen gibt es keine Blutgrätsche, gibt es keine Berührungen. Also wir können die behördlichen Vorgaben 100% einhalten.
Meint Galopper-Präsident Vesper. Doch was passiert, wenn jemand positiv getestet wird? Im Konzept steht dazu nichts. Der Deutsche Trainer- und Jockeyverband trägt das Konzept aber mit. Vesper führt daneben noch ein weiteres Argument für den Saisonstart an.
Wir sind verpflichtet, nach dem Tierzuchtgesetz und nach den entsprechenden Verordnungen Leistungsprüfungen durchzuführen. Und Leistungsprüfungen sind jetzt seit 1. Hälfte März nicht mehr möglich gewesen. Wir brauchen sie aber.
Tatsächlich. Nach dem Tierzuchtgesetz ist die sogenannte Vollblutzucht eine staatliche Aufgabe, deren Organisation an den Dachverband Deutscher Galopp delegiert ist. Galopprennen firmieren in diesem Kontext als Leistungsprüfungen, mit denen die Rennleistung der Pferde ermittelt werden soll. Für die Zucht würde ohne Rennen ein kompletter Jahrgang verloren gehen und damit eventuell auch einige Besitzer und Züchter. Trotzdem, mit dem Tierzuchtgesetz zu argumentieren, findet linken Politiker André Hahn zu weit hergeholt.
Wir haben eine ganz besondere Situation. Es sind Grund- und Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt, um Gesundheit, um Leib und Leben zu schützen in der Corona-Krise. Und sich dann auf das Tierzuchtgesetz zu berufen, das halte ich schon für ziemlich schwierig.
Genauso sieht es das NRW-Landwirtschaftsministerium. Pferderennen seien zwar laut Tierzuchtgesetz Leistungsprüfungen, doch sind sie gleichzeitig eine sportliche Veranstaltung und mit der Betätigung von Menschen in einer Wettkampfsituation verbunden. Auf der Rennbahn in Hannover wiederum soll am 7. Mai ein Rennen stattfinden. Theoretisch ist das sogar möglich. Die aktuelle niedersächsische Corona-Schutzverordnung, laut der Sportveranstaltungen verboten sind, läuft einen Tag zuvor am 6. Mai aus. Die Region Hannover hat als zuständige Kommunalbehörde das Rennen infektionsschutzrechtlich bereits gestattet. Die Begründung, alle an der Leistungsprüfung unmittelbar Beteiligten handeln in Ausübung ihres Berufes. Aber ist das nicht in anderen Sportarten genauso? Noch einmal André Hahn.
Es gibt auch Handballer, die von ihrem Sport leben können. Und die haben denselben Anspruch, auch tätig zu sein. Also das ist für mich kein schlüssiges Argument.
Das Land Niedersachsen müsste der Durchführung noch final zustimmen. Seltsam nur, an diesem Wochenende findet im niedersächsischen Luhmühlen mit Genehmigung vom Landkreis Lüneburg und dem niedersächsischen Landwirtschaftsministerium bereits ein offizielles Profi-Springreitturnier statt, online im Livestream verfolgbar. Warum hier eine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde? Spannend auch der Blick nach Brandenburg. östlich von Berlin auf der Rennbahn Hoppegarten soll am 10. Mai ein Galopprennen stattfinden, sagt der dortige Rennbahnbesitzer Gerhard Schöning.
Wir haben also ganz klar eine Genehmigung der Gemeinde und des Landkreises Märkische Oderland. Wir hatten den Amtsarzt da, der hat das Konzept zur Durchführung dieser Renntage genau vor Ort geprüft.
Das Land Brandenburg gesteht den Kommunen in seiner Eindämmungsverordnung das Recht zu, im Einzelfall Ausnahmegenehmigungen für Sportveranstaltungen zu erteilen. In Brandenburg könnte demnächst also ein Galoppgeisterrennen stattfinden, während es in NRW untersagt bleibt. Droht hier ein föderaler Flickenteppich im Sport mit kommunalen Ausnahmegenehmigungen? Allzu lange wird die Politik den Sport wohl nicht mehr warten lassen können, auch im Hinblick auf Lockerungen in anderen Bereichen des Lebens. Der Galopprennsport würde den Saisonstart jedenfalls begrüßen und wirbt wie schon seit Mitte April weiter für einen Start der Saison. Finanziell geht es der Branche seit Jahren schlecht. Wetteinnahmen und damit die Haupteinnahmequelle sind um 80% gesunken. Jetzt bleiben für die oft sehr engagierten Rennbahnbetreiber auch Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen aus. Die Branche will aber die sportarme Zeit gerade auch für sich nutzen, um über frei empfangbare Livestreams mehr Menschen für Galopprennen und damit auch für Online-Wetten zu begeistern. Eine positive Nachricht gibt es schon vorab. Auf Nachfrage berichtet Verbandspräsident Michael Vesper, dass er auf 20% seiner sechsstelligen Aufwandsentschädigung, die er für sein Präsidentenamt erhält, verzichten wird.
Berichtete aus Berlin Matthias von Lieben. Dopingkontrollen in Zeiten von Corona sind ein Problem. Laut Andrea Gotzmann, der Geschäftsführerin der Nationalen Anti-Doping-Agentur, ist die Zahl der klassischen Dopingkontrollen, Blut- und Urinkontrollen mit einem anwesenden Kontrolleur, noch auf null heruntergefahren. Die Wiedereinführung dieser Kontrollen ist geplant. Voraussetzung dafür, Infektionen mit dem Coronavirus müssen ausgeschlossen sein. Während es in einigen Ländern für die Übergangszeit einen Shutdown des Anti-Doping-Kampfes gibt, sind andere Länder kreativ, berichtet Heinz-Peter Kreuzer.
Ein Wohnmobil als Dopingkontrollstation auf vier Rädern. So vermeidet die norwegische Anti-Doping-Agentur ADNO den Ausfall aller Dopingkontrollen während der Coronavirus-Krise. Das Wohnmobil ist in zwei Zonen unterteilt, die Sportler und Kontrolleure durch jeweils eine separate Tür betreten. Auf diese Weise können sie ausreichend Abstand zueinander einhalten. Ergänzt wird das noch durch verschärfte Hygienevorschriften wie häufigeres Händewaschen und Gesichtsmasken. Auf diese Weise hat die norwegische Anti-Doping-Agentur am Osterwochenende Blut- und Urinkontrollen bei 30 Sportlern durchgeführt. Norwegen ist damit eines der wenigen Länder, in denen trotz Corona noch Dopingkontrollen stattfinden. Die NADA Austria hat in den vergangenen Wochen ihr Kontrollprogramm auf Risikosportarten oder Tests bei entsprechender Verdachtslage reduziert. Pressesprecher David Müller.
Mit der stufenweisen Rücknahme der Betretungsverbote und Verkehrsbeschränkungen durch die Bundesregierung wird nun auch das Dopingkontrollprogramm schrittweise hochgefahren. Vorträge und Schulungen werden weiterhin nur per Videokonferenz bzw. E-Learning angeboten. Derzeit gibt es keine alternativen Kontrollmethoden, diese sind auch nicht geplant.
Auf alternative Methoden wie Kontrollen mit Kameraüberwachung verzichtet auch Anti-Doping Schweiz. Nach Aussage von Geschäftsführer Ernst König sei die Zahl der Kontrollen sehr stark gesunken. Sie werde erst wieder erhöht, wenn die Pandemiebeschränkungen aufgehoben werden. In Dänemark gibt es ebenfalls weniger Tests. Und um das Infektionsrisiko zu vermindern, ist der Kontrolleur bei der Urinabgabe jetzt nicht mehr im gleichen Raum wie der Sportler. Das war bisher die Regel, um Manipulationen auszuschließen. Eine Urinkontrolle ohne Aufsicht gibt es auch in den USA. Dort verschickt die US-Anti-Doping-Agentur USADA Kontrollzubehör für Blut- und Urinproben an die Sportler. Vor der Urinabgabe checkt der Kontrolleur per Online-Meeting über die Kamera des Sportlers den Raum, um mögliche Manipulationen auszuschließen. Die Abgabe des Urins wird dann jedoch nicht mit einer Kamera überwacht. Trotzdem fürchtet USADA-Chef Travis Tigert keine Manipulation. Auf Deutschlandfunk-Anfrage erklärte er:
Wir haben einige Sicherungen eingebaut, damit kein falscher Urin eingeschickt wird. beispielsweise die Temperatur, die Dauer der Kontrolle. Und wir können die Ergebnisse mit den Alterproben und dem Steroidprofil vergleichen. Wir haben viele Vergleichsmöglichkeiten, da es sich um Topathleten aus dem olympischen und dem paralympischen Kader handelt. Da haben wir genug fundierte Daten, um Manipulationen auszuschließen.
Die deutsche NADA verzichtet dagegen bei den mit einer Kamera überwachten Kontrollen aus Angst vor Manipulationen auf Urinkontrollen. Sie konzentriert sich stattdessen auf die Bluttropfenanalyse, kurz DBS. In einem Tropfen Blut lassen sich zahlreiche Substanzen nachweisen, unter anderem auch das Blutdopingmittel EPO oder Wachstumshormone. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat dieses Testverfahren allerdings noch nicht offiziell anerkannt. NADA-Chefin Andrea Gotzmann auf Deutschlandfunk-Anfrage.
Wir hoffen, dass sich dieses durch die Bemühungen mehrerer Anti-Doping-Organisationen ändert. Zumal auch das IOC die DWS-Methode für die nächsten Olympischen Spiele vorgesehen hat.
Derzeit müssen positive Proben bei DBS noch über eine klassische Blut- oder Urinkontrolle rechtlich abgesichert werden. In Zeiten von Corona ist das DBS-Verfahren laut Andrea Gotzmann sehr effektiv.
Daher sehen wir diese Technik als wichtige Alternative zu den klassischen Blut- und Urinkontrollen. Sie sind zudem einfach umsetzbar und bieten natürlich auch einen gewissen Kostenvorteil.
Entnahme und Transport kosten nur 10-20% einer konventionellen Blutprobe. Die Analyse ist ähnlich teuer. In der Praxis sieht das dann so aus. Die NADA sendet den Sportlern das Zubehör für die Kontrolle zu. Und die führen diese selbst durch. So macht es auch die USADA. Der dreifache Schwimm-Olympiasieger Ryan Murphy aus den USA erläutert auf Twitter, wie es funktioniert. It's just this device that you
Man sticht sich mit dem Gerät in die Schulter. Das ist wie ein kleiner Pieks in den Finger. Man merkt so gut wie nichts. Das Gerät füllt sich mit Blut. Das war schon die Blutprobe.
Kontrolleure überwachen das Ganze mit einer Kamera aus ihrem Homeoffice. In Deutschland werden alle Athleten virtuell kontrolliert. Die USA machen daraus ein Pilotprojekt mit 17 Sportlern aus den olympischen oder paralympischen Kadern. Neben Murphy haben sich auch Leichtathletikstars wie Olympiasiegerin Allison Felix und 200-Meter-Weltmeister Noah Lyles freiwillig gemeldet. Nachbar Kanada dagegen hat den Anti-Doping-Kampf schon früh eingestellt. In einer Pressemitteilung Ende März heißt es:
Das kanadische Zentrum für Ethik im Sport traf diese Entscheidung als Reaktion auf aktualisierte Richtlinien der Regierung, mit denen das Risiko der Ansteckung und Verbreitung von Covid-19 minimiert werden soll, sowie auf die Verschiebung der Olympischen und Paralympischen Spiele Tokio 2020.
Die australische Sport-Anti-Doping-Behörde kontrolliert in erster Linie nur noch bei Verdachtsfällen. Das klassische Testprogramm ist aufgrund der Pandemie massiv eingeschränkt. Viele Beobachter des Anti-Doping-Kampfes fürchten, die massiv reduzierten Kontrollen würden jetzt viele Betrüger nutzen, um sich ohne großes Risiko zu dopen. Auf diese Weise könnten sie ihre Leistungsfähigkeit so erhöhen, dass das noch bis zu den Sommerspielen im kommenden Jahr nachwirkt.
Dopingkontrollen in Corona-Zeiten, da ist Kreativität gefragt, berichtete Heinz-Peter Kreuzer. Durch Corona läuft vieles anders als geplant, auch das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa am 8. Mai 2020. Aufgrund der Pandemie wird es anders als zu Jahresbeginn noch geplant. Keine großen Veranstaltungen am Brandenburger Tor und an anderen historischen Orten in Berlin geben. Stattdessen gibt es viele digitale Projekte, die das Gedenken ins Internet verlagern. Der 8. Mai markiert mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht die Befreiung von der NS-Terrorherrschaft und das Kriegsende in Europa. Welche Bedeutung dieses historische Datum auch für den Sport in der Gesellschaft hat, erläuterte mir heute Nachmittag vor der Sendung der Sporthistoriker Lorenz Peiffer.
Ich denke, nach der Rede, die der Bundespräsident von Weizsäcker 40 Jahre nach dem Ende des Krieges gehalten hat und da sehr deutlich gemacht hat, dass wir von einem Tag der Befreiung reden müssen und nicht mehr von einer Niederlage oder Katastrophe, sondern von einem Tag der Befreiung von dem menschenverachtenden System der NS-Gewaltherrschaft, hat dieser Tag eine ganz andere Bedeutung auch in der öffentlichen Wahrnehmung bekommen. Für den Sport insofern eine eminente Bedeutung, weil der Sport ja in der Zeit 33 bis 45 sich organisiert hat in dem dann ab 38 genannten Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen. Und in diesem NSRL, ich kürze ihn jetzt einfach mal ab, waren die Vereine Mitglied. Und die Alliierten waren sehr wohl darauf vorbereitet, wenn sie Deutschland befreit hatten von der nationalsozialistischen Regierung, was dann erfolgen sollte. Und es war eindeutig festgelegt im Handbuch der Chef des Supreme Headquarter Allied Expeditionary Forces, dass auf jeden Fall alle nationalsozialistischen Organisationen verboten werden sollten. Das war bereits im September 1944 festgelegt in diesem Handbuch. Und zu den nationalsozialistischen Organisationen gehörte auch der NSRL, was wiederum bedeutete für die Vereine, dass sie in dem Moment, wo die Alliierten die Regierungsgewalt übernommen hatten und ihre Militärregierung eingesetzt hatten, die Vereine verboten waren und das Vermögen dieser Vereine konfisziert werden konnte. Und es war auch nicht erlaubt, dass diese Vereine sich dann wieder begründet haben.
Das heißt, von jetzt auf gleich änderte sich im Grunde für die Vereine, dann für die Sportvereine alles?
Richtig, es war Tabula Rasa zu diesem Zeitpunkt. Und das galt erstmal natürlich bis Mai, bis zur Unterschreibung der Kapitulationsurkunde. Und dann mit der Einsetzung der Militärregierung lief dann so langsam wieder eine Öffnung auch im Bereich des Sports an, wobei das sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen Besatzungszonen dann gelaufen ist.
Lässt sich somit eine sogenannte Stunde Null des Sports benennen?
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Stunde Null würde ja heißen, es wird alles auf Null gestellt. Sowohl die Organisationsform wird auf Null gestellt, wie auch die Personen. Personelle Kontinuitäten werden ausgeschlossen. Das ist natürlich nicht gemacht worden. Und da muss man jetzt natürlich den Blick dann werfen auf die Zeit nach dem 8. Mai 1945.
Ja, wie lief denn die Entwicklung weiter nach diesem Datum?
Also im Spätsommer 1945 wurde dann zumindest erlaubt, dass das Versammlungsverbot aufgehoben wurde. Und mit der Aufhebung des Versammlungsverbotes war natürlich auch die Möglichkeit gegeben, sich wieder zusammenzufinden und auch Vereine zu gründen. Auch das lief wieder sehr unterschiedlich in den einzelnen Besatzungszonen. Also wir leben hier oben in Norddeutschland ja haben gelebt in der britischen Besatzungszone. Und der britische Feldmarschall Montgomery war sehr, sehr aufgeschlossen für die demokratischen Kräfte einer Sporterziehung und hat also aus diesem Grunde dem Sport sehr früh wieder, wollte er Möglichkeiten einräumen, sich also wieder zu begründen. Und im Dezember 1945, nämlich am 3. Dezember, wurde dann auch eine Direktive verabschiedet zur Gründung von Sportvereinen. Und zwar ohne jetzt eine Genehmigung der örtlichen Militärkommandanten einzuholen. Mit Genehmigung der örtlichen Kommandanturen waren auch bereits Vereinsgründungen wieder im Sommer 1945 möglich. Mhm. Das ist aber sehr unterschiedlich gewesen von den Abhängigkeiten und auch von den personalen Strukturen dort in diesen einzelnen Regionen, ob das Orden oder Städten oder wie auch immer. Und es war natürlich auch abhängig immer davon, welche Personen vorstellig geworden sind.
Mhm. Können Sie da jetzt im Rückblick betrachtet Kontinuitäten oder auch Diskontinuitäten aufzeigen?
Also wir haben in dieser ersten Phase haben wir eindeutig Diskontinuitäten zu sehen. Erstmal wurden Bürgermeister oder Verwaltungsbeamte eingestellt, die also mit Nationalsozialismus nichts zu tun gehabt haben. Das heißt, ehemalige SPD-Funktionäre, Arbeitersportfunktionäre und so weiter hatten also dort die Möglichkeit, den Neuaufbau mit voranzutreiben. Also da haben wir die ersten Diskontinuitäten schon gehabt. Und das änderte sich dann aber relativ schnell wieder. Die Vereine konnten sich gründen. Und es sind auch sehr schnell wieder ehemalige Sportfunktionäre, die also bis 45 in Ämtern gewesen sind, auch in den Vereinen wieder aufgetreten. Das ging dann bis zum Januar 46. Da wurde eine Kontrollratsdirektive erlassen, die eindeutig sagte, Entfernung von Nazis und anderen Personen, die also den Nazis nahegestanden haben oder für sie gearbeitet haben, aus öffentlichen Ämtern. Und dazu gehört, zu diesen öffentlichen Ämtern gehörten auch die Vereine. Und das kann man auch in Vereinsprofilen Entwicklungen dann sehr deutlich sehen, dass also nach dem Januar 1946 auch die Vorsitzenden dann wieder gewechselt haben. Aber dann mit der Aufgabe der ganzen Entnazifizierung oder Übernahme der Entnazifizierung in deutsche Hände hat sich da so vieles wieder geändert. Und das wäre dann auch so ein Thema, was wir dann im Dezember vertiefen könnten, gerade bei der Gründung der überregionalen Organisation.
Denn Anfang Dezember vor 70 Jahren wurde als überregionale Dachorganisation der Landessportbünde und Sportfachverbände, nämlich der Deutsche Sportbund, gegründet, aus dem dann der Deutsche Olympische Sportbund erwuchs. Dieses anstehende Jubiläum hat Lorenz Pfeiffer bereits im Hinterkopf. Er ist pensionierter Professor der Universität Hannover, Historiker und Experte für Sport im Nationalsozialismus. Die Straßenrad-Europameisterschaften im italienischen Trentino werden wegen der Coronavirus-Pandemie ins Jahr 2021 verschoben. Das teilte heute die Europäische Radsportunion mit. Die ursprünglich für den Anfang September 2020 angedachten kontinentalen Titelkämpfe sollen nun entweder vom 1. bis 5. oder vom 8. bis 12. September 2021 stattfinden. Damit geht diese Sendung Der Abend im Deutschlandfunk zu Ende. Ich bin Astrid Ravon und neben mir waren viele Kolleginnen und Kollegen aus Online, Redaktion, Regie, Technik beteiligt und wir alle sagen Danke fürs Zuhören.